Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Danke, dass ihr diese Wahl getroffen habt und zu mir gekommen seid. Und mein Seminar heißt Entfesselnde Berührung. Und warum? Ich erkläre auch, warum heißt, was bedeutet das, entfesselnde Berührung. Ich habe ein Buch geschrieben, das entfesselnde Berührung heißt. Und ich muss da mal ein bisschen ausholen. Erstmal erzähle ich, warum ich überhaupt ein Buch geschrieben habe und dann zu dem Titel. Und das ist so, dass mein Mann und ich als Pastor, wir reisen so viel durch Gemeinden, nicht nur durch Deutschland, durch die ganze Welt. Und natürlich Deutschland liegt mir am meisten am Herzen. Frauen allgemein, aber Deutschland am meisten liegt mir am Herzen. Und ich hatte so viele Frauen gesehen, die sich überhaupt nicht lieben, sich nicht annehmen können und sie leiden so unter Minderwertigkeitskomplexe und so weiter. Sie können ihre Berufung, ihre Gaben, ihre Talente nicht annehmen, dann können sie auch anderen Leuten nicht dienen, wenn sie sich selber nicht lieben, nicht annehmen können. Und dann hatte ich so einen Gedanken, ich habe gedacht, hey, aber wie kann ich ihnen helfen? Die Frauen tun mir so leid. Wie kann ich ihnen helfen? Und der Herr ist ja so gut. Jetzt weiß ich nicht, 2 Wochen, 3 Wochen verging es. Und dann waren wir mit meinem Mann in Urlaub. Und dann habe ich einen Traum bekommen, dass ich, und die Stimme im Traum sagt mir, Irene, dein Buch, die unsichtbare Feder, das ist nicht dein letztes Buch, du schreibst noch ein Buch. Und mir wurde im Traum sogar Kapitel für Kapitel vorgeschrieben, in welche Richtung es gehen soll und was ich alles da schreiben sollte. Und nächsten Tag, als ich dann wach war, nach dem Frühstück sind wir mit meinem Mann spazieren am Meer gegangen und ich habe ihm das erzählt, dass ich einen Traum gesehen hatte und dass die Stimme zu mir gesprochen hat und in welche Richtung es gehen sollte. Und ich hatte alles vergessen. Ja, nachts stehe ich ja nicht auf und schreibe nicht mit. Hatte ich alles vergessen. Und mein Mann meinte, also mach dir absolut keinen Kopf. Wenn es vom Herrn ist, das wird sich auf jeden Fall wiederholen und dann kannst du alles aufschreiben. Und das war auch so. Ich war dann in dieser Zeit, weiß ich jetzt auch nicht, 3 Wochen, 1 Monat, keine Ahnung. Ich war dann in London schon, auch zu einer großen Frauenkonferenz. Da waren 11.000 Frauen da. Wir hatten gute Gemeinschaft. Und dann kam ich nach Hause und ich liebe bei uns im Esszimmer immer zu lesen, weil da, ich habe einen großen Tisch, zweitens, es ist sehr schön hell, ich habe meine englische Bibel, meine deutsche Bibel, englisches Buch, deutsches Buch und wo ich dann arbeite, schreibe ich gute Gedanken raus und so weiter. Für den nächsten Vortrag habe ich gedacht, nutze ich dann die guten Gedanken oder die Bibelstellen parallel, die richtig mich ansprechen. Und dann kam es, alles, was ich im Traum gesehen habe, es kam einfach. Und ich saß nur am Schreiben, Ich habe nur geschrieben und geschrieben. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt reicht hier zu schreiben, fähr mal deinen Computer hoch. Und dann habe ich alles erstmal in den Computer eingetragen, alle Kapitel, wie sie alle heißen sollen. Später ein bisschen natürlich habe ich hier und da was verändert. Aber als dann abends mein Mann nach Hause kam, ich habe gesagt, und sogar ich habe ein Buch, habe ich ihm erzählt, noch angefangen zu schreiben und in welche Richtung es geht, wusste er schon. Und dann habe ich gedacht, und das Vorwort ist auch schon fertig. Also das floss einfach so aus mir, dass mit einem Mal das Vorwort einfach alles abgetippt habe, ne? Ja, das jetzt zu diesem Buch. Und in diesem Buch geht es darum, wo ich Frauen wirklich ermutige, also sich anzunehmen. Und in Kapitel 2 zum Beispiel schreibe ich, Kapitel 2 heißt, aus der Raupe zum Schmetterling. Und das war ich. Wie ich als Raupe Jahre fungiert habe und mich nicht annehmen wollte und dieser Prozess und so weiter, den ich allen durcherlebt habe, wie ich schon gesagt habe, alle Schichten meiner Persönlichkeit, musste ich mich darstellen, mir persönlich, und habe ich das in diesem Kapitel so aus der Raupe zum Schmetterling, diese Metamorphose, diese Verwandlung soll aus jeder Frau entstehen, weil, wie ich in meinem schon ersten Vortrag gesagt habe, ihr seid alle wertvoll, ihr seid alle wundervoll. Gott hat Jesus seinen eigenen Sohn gegeben, dass wir alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben und damit auch anderen dienen können. Wenn wir uns selber lieben, diese Liebe uns schenken, uns annehmen, dann können wir auch diese Liebe auch weiter schenken. Wenn wir uns selber nicht annehmen können, dann sind wir auch luschig, auch zu anderen Leuten. Ja, und jetzt, warum heißt er entfesselnde Berührung? Nelle, du musst bestimmt ein paar Sachen doppelt hören, weil erstens hast du schon mein Buch gelesen und zweitens, sie war mit mir zur Frauenkonferenz in Paris, hat sie mich begleitet, war sehr eine schöne, gute Zeit mit ihr, aber da war ganz andere Sprache, jetzt hörst du das in Deutsch. Ja, und das Buch heißt Entfesselnde Berührung und dann habe ich mit Johannes gesprochen und habe ich gesagt, lass uns mal beten, dass der Herr mir so einen guten Titel gibt. Wie benennen wir jetzt dieses Buch? Und dann hat er mir in einer Woche Termin gegeben, dann hatte ich auch schon eine Woche Zeit gehabt zum Beten und habe gedacht, Herr, du weißt alles, was drin ist und du weißt, dass es so, es soll so wie ein Ü-Tüpfelchen sein, ne? Also das muss irgendwie hervorstechen, es muss auch sehr was Kräfteaussagendes sein und so weiter. Und dann, als dann die Woche vorbei war, haben wir mit Johannes dann gebetet und er hatte ein Bild gesehen, dass die Personen, die dieses Buch lesen, dass der Herr legt einfach seine Hand auf Kopf, auf Gehirn und dass dieses Denken, das entfesselt. Diese Berührung, diese göttliche Berührung, sie entfesselt. Also das jetzt, deswegen heißt dieses Buch mit dem Titel Entfesselnde Berührung. Das ist jetzt ein bisschen dazu. Naja, und ich, wie ich schon euch gesagt habe, das darf ich euch alle duzen, ist okay? Ja? Dass es überwiegend über Minderwertigkeitskomplexe geht und dass man sich nicht annimmt und so weiter. Und ich wollte euch mal ein bisschen auch erzählen aus meiner Kindheit. Ihr habt ja schon den ersten Vortrag gehört, dass ich bin ohne Vater groß geworden und meine Kindheit war eigentlich sehr gute Kindheit. Nun, ich habe nicht das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Mehr Streicheleinheiten, mehr Kuscheln, mehr Liebe. Und das habe ich nicht bekommen. Und dann habe ich ja angefangen, mich auch mit anderen zu vergleichen. Aber später noch ein bisschen mehr dazu. Und ja, ich wollte mich überhaupt nicht annehmen. Absolut wollte ich mich nicht annehmen. Von Kopf bis zu Fuß, ich habe mir überhaupt nicht gefallen. So, gibt es vielleicht so bei jemandem auch sowas, aber ich mochte mich nicht leiden. Und dementsprechend, also nicht, dass jemand aus meiner Familie, mein Umfeld hat, gab es auch später mit Mädchen in der Schule, unter Teenies und so weiter. Aber dass ich zu Hause, sagen wir, meine Mutter dann irgendwie was eingeredet hat. Nein, aber ich selber habe mir so viele Komplexe eingeredet. Ja, und was bedeutet es überhaupt Minderwertigkeitskomplex? Das ist ein französisches Wort, kommt aus französischer Sprache und bedeutet Sentiment Incomplitude. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Spricht hier jemand Französisch? Ja, habe ich richtig ausgesprochen? Minderwertigkeit, Komplexe. Sentiment Inkompletude. Ah, na siehst du, entschuldige, aber gut, dass wir dich dabei haben. Dann sprichst du 3 Sprachen, oder? 5? Wow, du bist ja Genie unter uns. Wow, Hammer, 5 Sprachen. Super. Ja, und das bedeutet nichts anderes als das Gefühl der Unvollständigkeit. Ich bin unvollständig, ich hab Manko hier, Manko da, mir gefällt dies nicht, mir gefällt jenes nicht. Und das ist nur das Gefühl Unvollständigkeit. Das ist alles. Ja, aber natürlich ist es ein großes Problem. Ne, das hat natürlich Auswirkungen, wenn man sich nicht liebt, wenn man sich nicht annimmt und so weiter. Und es existiert ein Foto von mir, wo ich im Krankenhaus war. Vielleicht war ich gerade 12 Jahre alt und ich war so dünn, Spaghetti dünn. Und ich stand damals auch nicht so fest im Glauben. Und ich war krank und schwach. Und jetzt weiß ich nicht genau, habe ich bisschen intensiver gebetet als jetzt. Heute bete ich natürlich oft und intensiv und damals vielleicht nicht. Ich habe nur vielleicht ein bisschen mehr gehadert an mir. Gott habe ich natürlich keine Vorwürfe gemacht, weil ich weiß es nicht. Ich wollte nur mit mir irgendwie selber auseinandersetzen und ich war unzufrieden. Und ja, dann habe ich mich auch noch selber kleiner gemacht, weil ich schon sowieso so dünn und schwach und krank war. Und ja, du bist ja nichts und was wird aus dir überhaupt irgendwas, vielleicht auch nie was und so weiter. Und ich weiß es damals, wie es mir so zumute war. Und daher möchte ich natürlich auch nicht nur junge Generationen von Frauen einfach alle Frauen ermutigen. Natürlich, wenn die junge Generation unter Minderwertigkeitskomplexen leidet, das ist natürlich nicht gut. Deswegen möchte ich einfach alle Frauen ermutigen, aus dieser Zone rauszugehen. Und wie ich schon in meinem Vortrag vormittags gesagt habe, dass man das erklären kann, ne? Also wir als Frauen, das ist aufgrund unseres Hormons, dass bei uns in einem Monatzyklus schon alles sich ändern kann. Wie ich gesagt habe, bei Männern sprießt der Testosteron, er verlässt sie nie. Er ist immer beständig bei ihnen dabei. Und bei uns in einem Monat kann sich schon alles ändern. Und da wollte ich euch mal ein bisschen aufklären. Wollte ich sagen, dass wir als Frauen, wir haben so wie 4 Jahreszeiten von Natur, genauso 4 Jahreszeiten haben wir auch als Frau. Zum Beispiel Frau Winter, nenne ich so. Im Körper einer Frau gibt es solche Hormone, die sogar im Lauf eines Monatszyklus sich ändern können. Ich wiederhole mich, Entschuldigung. So, und das Frau Winter. Es befinden sich beide wichtigsten, diese weiblichen Hormone wie Östrogen und Progesteron, in einer tiefen Ebene im Winter. So, genauso wie in Natur. Natur bringt auch keine Frucht. Natur schläft im Winter, da passiert nicht viel. Und genauso geht es im Frau Winterkörper ab. Es sind dann diese Tage, wo die Frau Menstruationen nur hat und die Schleimhaut von Gebärmutter, sie reinigt sich in dieser Zeit. An diesen Tagen, also Frau Winter, sie fühlt sich krank, sie fühlt sich kaputt und sehr viele Frauen haben sogar Depressionen in dieser Zeit, sie weinen viel, sind sehr viel am Wasser gepflanzt und so weiter, aber später zum Schluss wollte ich noch ein bisschen auf Depressionen eingehen, da jemand aus der euch von Hörern hat jemand gefragt, ob ich noch ein bisschen auf die Depressionen eingehe, weil ich das selber 2-mal im Leben erlebt habe. Frau Frühling. So wie in Natur, also folgt nach dem kalten, nach dem trostlosen Winter, kommt ein Frühling. Und genauso im Leben eine Frau. Das kommt so ein Freudeswechsel. Sie wird dann fröhlicher, sie wird dann glücklicher und so weiter. Ja, welche Vitamine braucht Frau im Frühjahr? Das sind wie folgt. Neuschuh in, Neutasche in, Neukleid in, Manikurin, Padikurin, Halbtagsschlaferin, mit Freundin spazieren und auf der Arbeit nicht gehe hin. Das sind die Vitamine, die wir im Frühjahr brauchen. Ne? Einmal shoppen gehen, schöne Schuhe kaufen, schöne Tasche, ein schönes Kleid. Naja, ich habe gedacht, also das sind eigentlich Klischees, ne? Aber in Klischees gibt es ja auch ein Stückchen Wahrheit. Ne? Ja, dann nach dem Frühling kommt die Frau Sommer. Und zu dieser Jahreszeit wird unser Hormon, ein hohes Östrogen, wirklich produziert. Dann läuft es in Frau Sommer richtig alles auf Hochtour. Und wie in Natur, alles aufblüht, genauso im Körper einer Frau blüht es wie im Sommer. Auch im Frühjahr, da kann sie schwanger werden. Also ich weiß nicht, wie bei euch, aber im Winter bin ich nie schwanger geworden. Ich habe 7 Schwangerschaften hinter mir. Na, und ich war nie im Winter schwanger. Na, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. So ist es. Es ist nicht nur, jetzt ist es so und Amen. Nein, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Dann kommt die Frau Herbst. In dieser Jahreszeit wird eine Frau wie eine fürsorgliche Mutter. Der Pegel von Hormonen, also sie kümmert sich dann um ihr Zuhause, um für Winter vielleicht und, ne, alles was dazugehört. Und der Hormonpegel, er nimmt wieder ab. Und später, also dann fängt sie an wieder mehr weinen und dann ist sie wieder nicht so fröhlich. Und später dann, wenn es wieder in Winter übergeht, dann ja, ist sie natürlich öfters wieder im Wasser gepflanzt. Ne? Ja, aber es gibt sehr eine gute Bibelstelle, zum Beispiel Sprüche 25, 28. Das hilft mir sehr gut. Wer sich nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauern. Also diese Bibelstelle ist für mich zweideutig. Das heißt nicht, sie kann sich nicht beherrschen, wenn irgendwelche Auseinandersetzung stattfindet oder so. Nein, weil ihr Körper einfach es nicht hergibt. Sie kann es einfach nicht. Sie würde sich vielleicht beherrschen und nicht weinen und vielleicht lachen wollen, aber der Körper gibt es einfach nicht her. Sie kann es einfach nicht. Naja, und hier fangen wir an, schon wieder an uns wieder was auszusetzen. Ja, ich bin ja nichts, ich bin ja schlecht und ich bin ja nur am Heulen und ich bin wieder dies und ich bin wieder jenes, weil bei uns ist es, läuft ja hier sowas auf und ab im Leben einer Frau. Und wenn sie dann schwanger wird, ne, dann hat sie wieder andere Probleme und Rückenschmerzen und Unterlaubschmerzen und es zieht in Brüsten und. Und so geht es weiter. Und dann kommt die Stillzeit und immer wieder hatten wir irgendwas. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, ich habe jetzt schon 19 Enkelkinder, jetzt habe ich Wechseljahre, ne? dann haben wir wieder eine andere Phase. Der Hormonpegel nimmt ja wieder ab. Und da können wir wieder an uns meckern. Aber wenn man das weiß, dann weiß man, wie man auch mit sich selber umgehen soll. Ja, jetzt komme ich mal wieder zurück zu Minderwertigkeit, Komplexen und so weiter. Ihr habt mit Sicherheit diesen Satz gehört, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und sehr viele, besonders zu meiner Generation, sind damit aufgewachsen. Also ich war zum Beispiel Schlüsselkind. Ne? Meine Mama musste den ganzen Tag arbeiten Und wir sind dann in die Schule gegangen und wenn ich dann nach Schule nach Hause kam, ich musste selber essen, ich musste selber meine Hausaufgaben machen. Sie hat abends dann gesagt, welche Arbeit ich fertig machen sollte. Und wenn sie dann abends zurückkam, es sollte alles auch erledigt werden und wehe nicht, ne? Da gab es natürlich ein bisschen, die Erziehung war anders. Heute unsere Kinder, unsere Enkelkinder kriegen kein Popoklaps oder so. Sowas gibt es heute bei unseren Enkelkindern nicht. Aber bei uns war gang und gäbe, dass da mal eine Hand bei Mutter ausgerutscht war oder so. Ja, oder nicht gemeckert, das war genug gelobt. Und da sollte man auch wirklich zufrieden sein. Und wie ich schon gesagt habe, meine Mama hat sehr viel gearbeitet, da musste einfach alles reibungslos sein. Und wehe, wenn du was nicht gemacht hast, was sie gesagt hat, da gab es natürlich Ärger. Und dann hatte ich immer gedacht, naja, wenn ich jetzt Vater hätte, es wäre mit Sicherheit alles anders gewesen. Er würde mich loben, er würde mich knuddeln vielleicht, er würde mich umarmen, er würde mich streicheln. Und er würde mich abends mit Sicherheit auch zudecken und so weiter. Und die erste Liebe von Mädchen, sie gehört ja Vater. Vater ist ein Vorbild für ein Mädchen und er bestätigt sie auch in ihre zukünftige Frau sein. Und die überwiegend, wenn ich jetzt meine Söhne oder meine Schwiegersöhne höre, sie sagen, oder mein Mann, das sind alles drei Töchter haben wir und drei Söhne und ein Ziehsohn, den haben wir angenommen, den siebten. Er hat immer gesagt, ihr seid meine Prinzessinnen, ihr seid meine Prinzessinnen. Und ich habe gedacht, ja, wäre schön, dass jemand das so auch zu mir gesagt hätte, ne? Damals als Kind. Und da wäre ich mit Sicherheit selbstbewusster. Und weil ich das nicht hatte, ne, deswegen bin ich so überhaupt nicht selbstbewusst. Ja, das war jetzt so mein Gedanke, aber musste natürlich nicht sein. Die Komplexe also haben mich sehr, sehr, sehr lang begleitet. Und als Teenie war ich im Teenie-Alter und dann war ich ja so dünn, wie ich schon gesagt habe. Also mein Bruder hat mich manchmal genannt, also du siehst ja wie ein Skelett aus, hat er zu mir gesagt. Und wenn es jemand außerhalb das gehört hat, oh, du bist ja wie ein Skelett, du bist ja wie ein Skelett. Manche haben so gesagt, ne, und dann, also ich habe wirklich drunter gelitten. Und ja, und dann bin ich noch in einem Hühnerstall aufgewachsen. Das war so eine Zeit, dass richtig Verfolgungen sehr extrem damals in Sowjetunion waren. Ich bin in Sowjetunion geboren, noch in deutscher Autonomie, die nach dem Krieg nicht mehr aufgebaut wurde. Und es waren ganz extreme Verfolgungen. Ne? Bei manchen haben dann, bei Pastoren haben sie dann die KGB festgenommen, haben sie mit Bügeleisen Haare auf dem Kopf verbrannt, ne? Oder Nägel am lebendigen Leibe rausgerissen, dass sie vom Gott absagen. Also war ganz, ganz schlimme Zeit damals, zu unserer Zeit, als ich Kind war. Und dann, wir sind gerade aus Kaukasus wieder in diesen Ort gekommen, wo mein Vater tödlich verunglückte. Nach dem Tod meines Vaters, meine Mutter war auch in tiefen Depressionen und sie wusste auch nicht, wohin mit ihr. Und dann ist sie mal nach Sibirien zu ihrer Schwester gefahren. Da bin ich auch zur Schule gegangen. Und da war es wieder nicht gut genug. Dann ist sie nach Kaukasus. Da bin ich weiter zur Schule gegangen. In erster Klasse hier halbes Jahr, da halbes Jahr. Und da war es auch wieder nicht gut. Dann ist sie wieder zurück zu ihrer Schwester. Und nach drei Jahren hin und her reisen, ist sie wieder in diesen Ort zurück, wo mein Vater verunglückte. Ist sie wieder dahin zurückgekommen. Naja, und dann ist sie natürlich zum Bürgermeister gegangen und wollte eine Wohnung haben. Vier Kinder und wollte eine Wohnung haben. Aber er hat gehört, dass meine Mutter schon in einer Baptistengemeinde war und dass sie sich schon bekehrt hat und wollte sich auch schon auch taufen lassen. Und der Bürgermeister hat gesagt, ja, sag den Gott ab, dann gebe ich dir eine schöne Wohnung. Wenn du nicht absagst, dann ich habe nur einen Hühnerstall zur Verfügung. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein Hühnerstall. Und meine Mutter hat ja schon die erlebt, was heißt mit Gott zu leben, und sie wollte auf keinen Fall es tun. Dann haben wir Hühnerstall bekommen. Und das war so, ich weiß noch wie heute, mein Bruder hat diese Hühnerstangen rausgeholt und ich habe mit Kehrblech den Hühnerkot noch zusammengefegt. Das weiß ich noch. Und meine Mutter hat dann die Wände so schön geweißelt und so ein bisschen den Fußboden irgendwie mit Zement, so mit Wasser irgendwie, dass es so wie neu aussieht. Ja, dann war ja nur ein großer Raum, wir hatten keine Heizung, wir hatten keine Leitungswasser, wir hatten gar nichts. Und wenn dann der Waschtag kam, dann saßen wir alle in einem Trog, ne? Alle Reihen nach, hat sie dann in eine große Wanne uns reingesetzt, hat sie uns gebadet und dann hat sie zwei Bettlaken zusammengenäht und das war jetzt dann mit einer so Gardinenstange oder so ein bisschen Draht hat sie rübergezogen, das war jetzt Schlafraum und das war jetzt Essraum. Und da in Küche sozusagen, da stand ein Tisch und da habe ich auch immer meine Hausaufgaben gemacht und so weiter. Ja, und da hatte ich natürlich mich auch geschämt, weil wenn Leute gefragt haben, ja, wo wohnst du denn? Ja, in einem Hühnerstall. Ja, oder ich konnte kein Mädchen zu mir einladen nach Hause, so wie es üblich ist nach der Schule. Sprechen wir uns ab, spielen wir zusammen, unternehmen wir irgendwas zusammen. Also ich konnte doch gar keinen zu mir nach Hause einladen, das ist doch peinlich. Und ich konnte gar nicht sagen, ja, welche Nummer ist das? Ja, ich habe keine Hausnummer. Haus sowieso, aber dieser Hühnerstall gehört zu diesem Haus. Also ich hatte keine Hausnummer. Es ist so peinlich gewesen, dass ich noch mehr mir selber Komplexe eingeredet, als ich schon hatte. Ja, und dann weiß ich noch, also die Komplexe haben mich natürlich sehr lang begleitet. Und dann weiß ich noch, als ich vor meinem 35. Geburtstag stand, ich habe schon geheiratet und schon Kinder waren da. Und vor meinem 35. Geburtstag, also ich habe gedacht, ich kriege jetzt Panik. Ich werde so alt. 35 Jahre und wie schrecklich ich aussehe und so weiter. Also das ist doch ein Paradox. Heute bald mit 62, im Sommer werde ich bald 62. Ich fühle mich besser als damals mit 35. Das ist ja irre. Wie kann es angehen, ne? Aber es ist nun mal so. Und ja, wie gesagt, ich hatte sehr viel an mir gearbeitet, dass ich diese Komplexe einfach loswerde. Die ganze Vergangenheit, die ganze Kindheit einfach hinter mir lasse und so weiter. Ja, wie schätzt du dich ein? Also ich weiß, dass ich vor Jahren mich so eingeschätzt habe, naja, du bist nichts. Ne, also, und du wirst nichts und so ungefähr. Und da hatte ich eine Bekannte, sehr gute Bekannte, und sie vertreibte die Kosmetik Estée Lauder. Sagt euch was das? Ne, also das ist eine sehr besondere, wunderschöne Marke und sie vertreibt das heute immer noch. Und wenn sie, sagen wir mal, diesen 10 von diesen wunderschönen Kosmetiktaschen, wenn sie das verkauft, das 11. gehörte ihr. Und damit konnte sie machen, was sie wollte. Und sie hatte mich damit beschenkt. Und ich habe gedacht, so was Wertvolles habe ich noch nie gesehen, wenn wir irgendwo dann beim Duty Free sind, wenn wir dann mal öfters fliegen, da habe ich immer so einen Bogen gemacht von Estée Lauder, von dieser ganzen Kosmetik und der ganze Parfüm und so weiter, weil ich habe gesagt, so was Wertvolles, erstens kannst du dir das nicht erlauben, weil es irre teuer ist und zweitens so was wertvoll, Irene, du bist es gar nicht wert zu nutzen, also vergiss es. Ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, mir sowas zu gönnen, würde ich nicht. Und dann hat sie mich beschenkt und dann stehe ich mit dieser Kosmetiktasche. Ich mache das auf. Ich habe gedacht, ist ja irre. So ein Geschenk. Aber ich wusste sofort in mir, das kannst du nicht nutzen. Das kannst du nicht nutzen, weil du nicht wert bist. Und dann habe ich gedacht, ja, meine Mädchen, meine Töchter, ich liebe sie ja so. Und ich verschenke das an meine Mädchen. Sie sind wertvoll und sie können es nutzen. Dann habe ich an meine Mädchen verschenkt. Und dann hat sie mich zum zweiten Mal beschenkt. Ich habe gedacht, mir reicht Schminke auch von Rossmann. Also, das ist gut. Ist gut genug. Wozu? Muss man ja nicht übertreiben, ne? Und dann hat sie mich zum zweiten Mal beschenkt. Und dann habe ich wieder alles verschenkt. Und dann hat sie mich nach Jahren zum dritten Mal beschenkt. Mit dieser Kosmetiktasche. Und er stand da, ich war bis zu Tränen gerührt und ich bin ihr um den Hals gefallen. Und ich habe ihr die ganze Wahrheit gestanden, dass ich die beide, was sie mir schon vorher geschenkt hat, nie benutzt. Und dass ich sie verschenkt habe. Und dann habe ich gesagt zu ihr, weil ich mich so, nicht wert geschützt, gefühlt habe und das konnte ich nicht nutzen. Und dann meint sie, habe ich nie gedacht, dass du so über dich denkst. Aber das ist so irgendwie versteckt, dass wir das nicht öfter so offen zeigen, aber es steckt in uns. Und wie gesagt, ich war bis zu Tränen gerührt, ich habe mich herzlich bei ihr bedankt und heute nutze ich so gerne diese Estée Lauder Schminke und Duft und so weiter. Sie hat mich so beschenkt, auch mit Duft und so weiter. Ja, dann habe ich selber angefangen, weil es ein Prozess ist, an mir zu arbeiten. Und diesen Satz selber zu mir immer wieder gesprochen. Ich entscheide mich, bedingungslos zu lieben und zu wertschätzen. Weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich gedacht, dann kann ich auch jemand anderen nicht wertschätzen. Na gut, meine Mädchen liebe ich, ich habe sie wertgeschätzt. Ne? So, auch bis heute ist das so. Ja, und da gibt es eine sehr gute Übung in der Badewanne, habe ich auch ausprobiert. Füllt also die Badewanne mit einem lauwarmen Wasser oder so, wie ihr das mögt. Und vielleicht ein paar Kerzen rundum und eine schöne Musik, vielleicht im Hintergrund laufen lassen, Vivaldi, Tschaikowski oder nach Belieben Mozart, was ihr so mögt. Und genießt wirklich die Zeit in Badewanne. Vielleicht noch einen schönen Cocktail oder Glas Champagner oder Glas Wein, wie ihr das mögt, ne? Also. Und dabei könnt ihr euch selber zuflüstern, ich bin es wert. Ich entscheide mich, bedingungslos zu lieben und wertschätzen. Und während ihr in dieser Badewanne liegt, dann stellt euch vor, ein Baby liegt im Kinderwagen und die Mutter steht vor diesem Kinderwagen und wie sie dieses Kind anstrahlt und wie sie dieses Kind anlächelt und so weiter, das ist diese bedingungslose Liebe zu ihrem Kind. Das Baby hat ja nichts gemacht, ne? Also sozusagen, das Baby hat ja das nur gar nicht verdient. Aber die Mutter liebt dieses Kind. Und genauso ist es bei uns, wenn wir auch nichts gemacht haben. Aber Gott liebt uns bedingungslos, weil, wie ich schon gesagt habe, der Gott hat durch Jesus Christus uns, der er sein Leben für uns gegeben hat, neues Leben. Er hat teuer für uns bezahlt, neues Leben uns gegeben, ne? Kostbares Blut für uns vergossen und so weiter. Und das müsst ihr natürlich öfters wiederholen. Das habe ich öfters wiederholt, ne? Dass es in mein Bewusstsein wirklich sich fest verankert. Müsst ihr auch natürlich Badewanne haben. Ne? Wenn einer Dusche hat, das geht nicht. Unter Dusche würde es nicht gehen. Ihr müsst schon Badewanne haben, dass ihr euch wirklich da hinlegen könnt und wie in Mutterleib, ne? Also in dem Wasser schwimmt und liegt und diese Zeit genießen könnt. Also diese Übung würde ich euch empfehlen. Tut sehr gut. Wie ich schon gesagt habe, wenn man sich selbst nicht wertschätzt, kann man auch dann dein Gegenüber schlecht eine Wertschätzung schenken. Wie ich schon gesagt habe, auch wiederhole ich mich nochmal, dass ich sehr gerne jetzt diese Schminke von Estée Lauder nutze und selber flüstere ich mir zu, wenn ich das benutze, Irene, du bist es wert, wenn ich Mascara auflege oder Make-up oder so oder Rouge, was auch immer oder Lippenstift, Irene, du bist es wert, solche teure Sachen in der Hand zu halten, das manchmal, ich denke, Irene, das ist ein Traum, dass du so eine teure Schminke nutzt, ne? Aber tut schon sehr gut. Und dein Wert bestimmt nur unser Vater im Himmel. Kein Mensch auf dieser Erde bestimmt deinen Wert. Nicht deine Schwiegermutter, nicht dein Schwiegervater, nicht dein Nachbar, nicht irgendwelcher Mensch von der Straße. Nur unser Gott bestimmt deinen Wert. Und natürlich du selbst musst du dazu stehen, das was du bist. Wir müssen auch natürlich schauen, wo unser Herz ist, wo unser Herz steht. Also zunächst sollen wir uns die folgenden Fragen persönlich stellen und auch beantworten. Erwarte ich die Erfüllung meiner Bedürfnisse von Gott oder von Menschen? Werde ich wütend oder nachtragend den Menschen gegenüber, wenn sie mir nicht die Wünsche erfüllen, die ich mir vorstelle? Und so weiter. Und wenn wir so sind, dann ist es sicher 100% klar, dass wir natürlich die Bestätigung nur von Menschen erwarten. Aber diese Bestätigung von Menschen, sie wird nicht lang halten. Sie wird wirklich nicht lang halten. Irgendwann nach einer Stunde brauchst du dir wieder eine Bestätigung. Nächsten Tag brauchst du wieder eine Bestätigung oder dritten Tag, du brauchst wieder eine Bestätigung. Deswegen ist es gut, wenn wir diese Bestätigung uns von Gott holen, dass wir verankert sind im Gott und dass er uns bestätigt in seinem Wort. Heute hat Jenny solche wunderschöne Bibelstellen durchgelesen. Wenn wir sie richtig mit Genuss, so wie die Dusche über uns so laufen lassen würden, über unser Bewusstsein. Das tut so gut. Und sich mal auch pro Tag, wenn ihr wollt, wiederholen oder lesen, wenn ihr sie dann nicht auswendig kennt. Ja, so sinngemäß wiederholen und so weiter. Ja, wenn wir das nicht machen, dann ist wieder letztendlich die Enttäuschung vorprogrammiert, weil wir brauchen ja wieder eine Bestätigung, immer wieder und immer wieder. Und dieses ungestilltes Loch in uns, das braucht immer. Es muss gestopft werden. Deswegen brauchen wir Bestätigung und die beste Bestätigung ist von Gott. Und wir selber. Wir können sowieso nicht ändern. So wie ich Gott mich geschaffen hat, so bin ich, so stehe ich, so sehe ich auch aus, kann nichts ändern. Oder ich nehme mich an oder ich lehne mich ab, aber dann leide ich fürchterlich. Oder ich nehme mich an und bin glücklich und freue mich und lache und strahle. Und alles strahlt rund um mich. Ich weiß noch, als ich vor Jahren auch, das war meine erste Reise nach Jordanien, und wisst ihr, kennt ihr vielleicht aus der Bibel, ist in 1. Chronik, in 1. Könige, Kapitel 17 nachzulesen. Es steht da, als Elia von Königin Isabel geflohen war als Prophet. Sie wollte Propheten alle umbringen und er ist von ihr geflohen und hatte sich da... es ist heute in Jordanien, damals nicht. Am Bach Krit hat er sich da versteckt, dass sie ihn nicht findet. und nicht umbringt. Und der Gott versorgte ihn aber. Wenn ihr die Geschichte nachliest, das ist Hammer. Der Gott versorgte ihn. Er hat einen Raben geschickt und der Rabe hat ihm immer Brot gebracht. Er hat ihn versorgt. Wasser hatte er am Bach Krit, aber der Rabe hat ihm immer Brot gebracht. Ist das nicht Hammer? Man denkt sich, sowas gibt es ja nur in Märchen. Und als während also unser Reiseleiter diese Geschichte erzählt und so weiter, und dann spricht Gott mich so an: Irene, und wo versteckst du dich von mir? Und ich habe mich so ertappt gefühlt, also ich habe gedacht, nee, das kann ja wohl nicht angehen. Ich bin hier und ich will diesen Elia versteckt hier besichtigen, aber hier kriege ich eine Offenbarung von Gott. Er spricht mich an und sagt mir, ich habe Gaben und Talente in dich hineingelegt, aber du nimmst sie nicht an. Du wirst sie nicht ausleben, weil du dich selber nicht liebst und diese Gaben und Talente, die ich dir gegeben habe, du lehnst sie ab. Das ist auch ein gewisser Versteck und ich verstecke mich und gehe da aus diesem Versteck nicht raus. Ich stecke in mir, naja, habe ich diese Gaben? Oh nein, bloß das nicht. Vielleicht bin ich eingebildet oder vielleicht bin ich stolz und sowas habe ich über mich auch gedacht. Nein, diese Gaben habe ich gar nicht. Jemand anders hat sie mit Sicherheit, aber ich nicht. Und ich habe mich immer dahinter versteckt. Aber Gott hat gesagt, so wie Jenny heute, jetzt stopp. Jetzt kommst du raus aus diesem Versteck. Jetzt nimmst du diese Gaben, jetzt nimmst du diese Talenten, was ich in dich hineingelegt habe, und jetzt lebst du sie aus. Ja, das war auch ein Prozess. Und ich wollte euch natürlich auch ermutigen mit einer Bibelstelle. Ich habe sie heute schon gelesen, aber das ist jetzt ein bisschen eine andere Version. Ich habe Psalm 139, Vers 13 und jetzt Vers 14 lese ich. Dass wir auf wunderbarste Weise geschaffen sind. Das lesen wir in diesem Psalm. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und so einzigartig gemacht hast. Und diese Bibelstelle, also ich bin sozusagen, als mein Vater so verunglückte, meine Mutter hat sich dann natürlich ganz schnell bekehrt und ich bin sozusagen mit Bibel aufgewachsen. Und ich habe Bibel, jetzt weiß ich nicht, in allen drei Sprachen schon, ich weiß es nicht, über 15 Mal gelesen. Aber ich konnte diese Bibelstelle nie richtig annehmen und dankbar sein, dass Gott mich wunderbar geschaffen hat. Ich habe das überflogen und habe immer gedacht, ach na ja, so. Dann habe ich das so stehen lassen, ja, so zu mir selber, ach na ja, das war's. Und weitergelesen. Und das soll ja natürlich nicht sein. Und heute lese ich das mit einem Genuss. Du bist auf wunderbarste Art und Weise geschaffen. Und das tut so gut, frei zu sein von allen Komplexen und das einfach anzunehmen. Das tut so gut. Das tut so gut. Ja, ich habe mich immer damals auch als Mädchen mit meinen Klassenkameraden verglichen. Ah, sie hat ja solche wunderschöne Haare. Oh, ich habe ja solche dünne. Ach, und sie hat ja volle Lippen, der andere. Und der andere ist ja sowas von proportionell. Und der andere hat ja hübsche Beine. Und. Man kann sich ja immer wieder vergleichen. Vergleichen, vergleichen, nochmal vergleichen. Aber es bringt ja nichts. Es bringt wirklich nichts. Wir können an uns nichts ändern. Naja gut, sei denn bist du zu dünn, dann nimmst du ein bisschen zu. Sei denn bist du zu dick, dann nimmst du ein bisschen ab. Du kannst was ändern, ne? Vielleicht mit Make-up oder so. Ja, ein bisschen können wir schon was beitragen, wenn wir unzufrieden sind. Aber so hundertprozentig natürlich nicht. Ich gucke auf die Uhr. Die Zeit geht ganz schnell vorbei. Ja, und wie ich schon euch gesagt habe, dass mein Sonnenmädchen in mir damals hat gesagt, ach Irene, eigentlich hattest du eine schöne Kindheit. Du hast nie gehungert, wenn du auch in Hühnerstall aufgewachsen bist. Du hast nie gehungert, also so wie manch einer. Dich hat keiner missbraucht, die hat keiner vergewaltigt und so weiter. Und mein Schattenmädchen in mir hat gesagt, na ja, hat sich so mit einem Aber gemeldet. Ja, du kamst zu kurz, du warst nicht erwünscht. Ja, und du bist zur Last gefallen. Also mit solchen Sätzen. Und ich will euch ermutigen, dass wir diese Glaubenssätze, was ich heute schon in meinem ersten Punkt einfach mit unseren positiven, dass wir sie revidieren einfach mit den positiven, mit der Wahrheit aus der Bibel. Dass wir das einfach annehmen, uns selber annehmen. Und wie ich schon gesagt habe, dass ich mich verglichen habe und Søren Kierkegaard, der dänische Schriftsteller, er hat ja gesagt, jede Not beginnt mit Vergleich. Wenn wir uns anfangen zu vergleichen, da haben wir schon gleich unsere Not. Na ja, Irene, du hast zu dünne Beine. Der andere hat ein bisschen, ja, sie sehen wie Kartoffelstampfer aus, aber sie sind hübsch. Ja, solche hätte ich gern. Na, also solche Gedanken. Ich weiß es nicht. Oder volle Lippen oder proportionell auszusehen und so, solche Sachen. Und die Frau, die diese Kartoffelstampfer hat, sie denkt, ach, ich hätte ja lieber diese Spaghettibeine gehabt, ne? Oder Spargelbeine. Man kann sie nennen, so wie man will, aber Albert Schweitzer erkannte, kein Mensch wird alt, weil er eine Anzahl von Jahren hinter sich gebracht hat. Alt bin ich, wenn ich die Sehnsucht nach den Wunderbaren in mir erlischt. Du bist so jung wie deine Zuversicht, du bist so alt wie dein Zweifel. Du bist so jung wie deine Hoffnung und so alt wie deine Verzagtheit. Also, das hat mich sehr inspiriert. Also, er hatte recht, Albert Schweitzer. Wenn wir das annehmen, dann legen wir unsere Komplexe ab und stehen wir zur Wahrheit. Und wie ich schon gesagt habe, ich muss jetzt meinen Vortrag kürzen. Weil Jesus hat uns alle berufen und wir lesen in Apostelgeschichte 2,17. Ne? Wenn ihr das zu Hause nachliest, da schreibt in Apostelgeschichte steht, in den letzten Tagen will Gott seinen Geist auf jedes Fleisch ausgießen. Ne? Das wie Gaben, wie Träume haben werden, wie prophetisch dienen und. Dass wir damit anderen Leuten dienen können, dass der Reich des Herrn gebaut wird. Aber wenn ich mich nicht annehme, wenn ich, naja, habe ich diese Gabe, wie ich schon gesagt habe, habe ich sie nicht, nehme ich sie nicht an, dann kann ich auch diese Bibelstelle auch nicht ausleben. Ja, ich ermutige euch vielleicht, Bibel lesen jeden Tag sowieso. Da findet ihr so viel, vielleicht ein Gespräch mit jemandem aufsuchen. Oder Nelly hat mir so ein wunderschönes Buch geschenkt von Joyce Meyer, Die selbstbewusste Frau heißt das. Ich habe das dreimal durchgearbeitet. Das tut mir so gut. Ich weiß es nicht, ob es dieses Buch in Deutsch gibt, weiß ich nicht. Das hat sie mir in Englisch geschenkt. Und das habe ich in Englisch gelesen und das tut so gut. Das tut so gut. Das ist so ein schönes Buch von Joyce Meyer. Aber sucht mal, googelt mal über selbstbewusste Frau irgendwas zu finden, zu lesen. Das wird euch wirklich gut tun. Und wenn ihr das riskiert, auch ein schönes Zitat von Albert Schweitzer, er prägte es zu seiner Zeit zu sagen, wer etwas riskiert, kann verlieren. Wer nicht riskiert, hat schon verloren. Und von daher, oder ihr nehmt euch an, euch bleibt ja sowieso nichts übrig, ihr müsst euch annehmen.